Dann setzte sie Alkohol in Zucker und ich habe es nicht geschafft, diese Flasche Wasser vor ihren Augen an den Mund zu bringen.
Dann kam Weihnachten, Frau, Kind und Schwiegermutter waren in der Kirche, ich zu Hause alleine. Die Flasche Rotwein in der Küche war nachher alle. Ich war voll, Weihnachten war gelaufen.
Ich bin mit einem dicken Hals rein und mit einem dünnen Hals wieder rausgegangen, weil ich alles losgeworden bin.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Help FM, unserem Selbsthilfe-Podcast. Diesmal wieder mit einem ganz klassischen Selbsthilfe-Thema. Es geht nämlich um die Sucht und so begann ja alles mal. Damals in den Vereinigten Staaten haben sich die ersten Sucht-Selbsthilfegruppen in den 30er Jahren etwa getroffen und das schwappte dann natürlich auch irgendwann wie einiges über den Atlantik nach Europa über und seit Ende der 60er, den 70er Jahren haben wir ja auch so die klassische Selbsthilfe, wie wir sie kennen. Also es geht um Süchte, hauptsächlich um Alkohol. Ich habe Vertreter der Potsdamer Kreuzbund-Gruppe bei mir zu Gast in unserem Studio. Herzlich willkommen. Ja. Klaus und Karin erstmal. Wir werden nachher noch mehr Gäste haben und möchte mit euch mal anfangen. Karin, jetzt hatten wir ja gerade Ostern. Ist das auch nochmal so Feiertage so eine Sache? Du hast ja jahrelang unter Alkoholsucht gelitten. Ist das so eine Sache, wo man sagt, na, da muss ich besonders aufpassen?
Ja, gerade Feiertage, ob Ostern oder Weihnachten oder Silvester, gerade die Zeiten, wo man sehr viel damals noch getrunken hat, beziehungsweise auch ich war damals alleine. Heute bin ich nichts mehr, aber damals war ich alleine, wo ich die Trinkphase hatte. Und da hat man dann teilweise auch aus Langeweile getrunken oder wenn man in Gesellschaft war, dann wollte man dazugehören und natürlich dann, ja, hat man mitgetrunken oder beziehungsweise nachher nicht mehr getrunken. Man hat dann nachher, ich kann mal sagen, gesoffen.
Genau, das ging dann einfach immer weiter. Also ja. Da, wo andere sagen, okay, war ein schöner Abend, wir gehen ins Bett, hast du einfach die Nacht durchgemacht zum Beispiel.
Na, bei mir war es so, wenn die anderen gegangen sind, wollte ich immer noch den letzten noch. Ach, einen kann ich noch und dann komme ich. Und das ist bei mir schon eine längere Zeit gewesen. Einfach immer noch den letzten, der musste bei mir rein.
Wie lange ging das denn? Wie viele Jahre?
Also meine Saufzeit, würde ich sagen, waren ungefähr 8-9 Jahre, die ich getrunken habe, wo ich mehr und mehr getrunken habe. Mein Konsum hat sich gesteigert. Meine Zeit, wo ich nicht getrunken habe, hat sich verkürzt. Und irgendwann bin ich dann wirklich in den Alkoholismus mit reingerutscht, ohne dass ich das gemerkt habe. Dafür haben es andere gemerkt, meine Arbeitskollegen oder beziehungsweise Freunde, meine Familie. Auch wenn sie es mir nicht gesagt haben, sondern ja, das so hingenommen haben. Aber ich selber, ja, ich war froh, ich war glücklich, wenn ich meinen Alkohol im Prinzip drin hatte. Dann war alles weg, die Probleme waren weg, der Druck war weg. Und ich fühlte mich dann frei und dann bin ich ins Bett gegangen. Und nächsten Morgen hatte ich gedacht, ist alles vorbei, sind die Probleme weg? Nein, es war ja dann nicht nur dieses Problem, was ich hatte, noch da, sondern ich bekam dann nachher das Alkoholproblem.
Und würdest du jetzt im Rückblick sagen, du hast getrunken, weil du Alkohol, weil du Probleme eigentlich verdecken, vertuschen wolltest, mit denen du so nicht klarkamst?
Ich war Problemtrinkerin, weil ich damit nicht klarkam. Eine Schwierigkeit in der ersten Ehe, Familie und das habe ich nicht verkraftet und wollte das eigentlich nur mit meinem Freund, wie ich dann gesagt habe, Freund Alkohol, wollte ich das dann runterspielen.
Und der war zuverlässig, der war immer da für dich, der war dann verfügbar. Ja. Und ich meine, jetzt hat der Alkoholtrinken auch negative Folgen wie Kater oder so, aber das hat dich dann nicht gestört, sondern du hast einfach weitergemacht.
Ich hatte keinen Kater. Es ist noch so glimpflich abgegangen, dass ich aufgestanden bin, zur Arbeit gegangen bin. Abends kamen dann die Reaktionen vom Alkohol, dass ich angefangen habe zu zittern, wenn ich von der Arbeit gekommen bin. Aber nächsten Morgen, dass ich schon Kopfschmerzen oder das kam immer drauf an, wie viel ich getrunken, wenn ich von der Veranstaltung, Tanzveranstaltung gekommen bin, dann habe ich gesagt, nie wieder Alkohol. Dann hatte ich Probleme, Kopfschmerzen oder schlecht sein. Aber ja, der Gedanke, nie wieder Alkohol, war dann auch schon schnell wieder verflogen, weil ich mich dann schon wieder mit dem ersten Schnaps dann auch schon wieder ruhig gestellt habe.
Also es wurde dann immer mehr die Dosis und dann auch schon morgens, auch schon dann
angetrunken
zur Arbeit dann?
Nee, ich hatte noch Glück, dass ich noch nichts morgens getrunken habe, sondern nach dem Feierabend, wenn ich zu Hause war.
Aber dann ordentlich, teilweise. Kannst du uns sagen, was du in der schlimmsten Zeit, wie viel das in etwa war, damit wir uns das vorstellen können? So? Also war das
Naja, ich würde sagen, eine Flasche so zwei Tage. Schnaps.
Jetzt bist du glücklich liiert. Die Zeit ist vorbei. Wir werden auch nachher nochmal mit dir weiter reden. Mit Klaus, der sitzt neben dir und ist auch der Gruppenleiter der Potsdamer Kreuzbund-Gruppe. Ihr wohnt ja beide in Berlin, kommt immer raus. Ganz toll, Klaus, dass du auch hier im Seekitz Potsdam, vor 5 Jahren war das ja, wie du schon gesagt hast, die Gruppe hier überhaupt ins Leben gerufen hast, die jetzt immer mehr wächst und mit Leben erfüllt wird. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
Also Karin und ich, wir haben uns im Kreuzbund schon lange, bevor wir zusammengekommen sind, sicherlich hin und wieder gesehen. Und zusammengekommen sind wir dann 2001. Ich hatte gerade eine, wie ich nenne, nach meiner Ehe eine Zwischenbeziehung hinter mir und hatte eigentlich gedacht, okay, jetzt in aller Ruhe und das wart jetzt erstmal für eine Weile und ja, war eben nicht so. Wir sind uns dann auf einer Dampferfahrt, die damals der Kreuzbund immer so im August veranstaltet hat, dann ein Stück näher gekommen. Und ja, so ist es halt gekommen.
Also in der Selbsthilfe quasi? Schon
in der Selbsthilfe, ja. Wir sind schon ein paar Jahre vorher uns begegnet. Bei Veranstaltungen, bei Seminaren haben wir uns gesehen. Aber ja, ich war dann zuerst noch verheiratet, zweitens danach in dieser, wie ich es nenne, Zwischenbeziehung. Und erst als die zu Ende war, wollte ich erstmal eigentlich zur Ruhe kommen. Und jetzt sind wir auch schon wieder 20 Jahre verheiratet.
Und das heißt, seit 20 Jahren auch trocken oder gab es da Rückfallphasen?
Nee, wir hatten Rückfall, hatte ich weder Kari noch ich, nachdem wir aus der Therapie und ich sag's mal für uns die Abstinenzentscheidung getroffen haben, glücklicherweise nicht.
Mhm. Okay, also bei Karin, bei dir liegt das auch schon alles jetzt länger zurück, was auch du uns erzählt hast.
Auch ohne 30 Jahre.
Und, also hat der Kreuzbund euch zusammengeführt, siehst du, das ist doch schön.
Wenn man so will, ja.
Ja, Klaus, erzähl du doch vielleicht mal ein bisschen, wie hat es bei dir eigentlich angefangen? Wie bist du in diese Alkoholsucht reingekommen? Wie wurde das immer schlimmer?
Ja, so genau kann ich es natürlich heute nicht mehr so nachvollziehen. Ich weiß nur, dass ich schon in jüngsten Jahren mit Alkohol konfrontiert wurde. Bei uns zu Hause wurde oft gefeiert und dann standen natürlich die Flaschen leer, nicht ganz leer, vor allen Dingen auch Gläser mit irgendwelchen Resten drin, wo ich mit Sicherheit nächsten Morgen dann das eine oder andere schon mal genascht habe.
Als Kind jetzt schon, oder?
Als Kind dann schon mal, sicherlich, aber da mit Sicherheit noch nicht so schlimm. Hm. Mein Vater war in dieser Zeit schwerer Säufer. Das hat eine Zeit gegeben, da hätte ich blind unterschrieben als Alkoholiker. Heute denke ich, er hat nur exzessiv konsumiert, weil er hat dann irgendwann später, etliche Jahre später, dann ja fast auf null reduziert. Zuletzt sowieso auf null, weil er schwerst krank war. Ja, und ich habe dann immer gedacht, nee, so wie mein Vater werde ich nicht. Hat aber nicht so richtig geklappt. Ich habe dann klar als Jugendlicher in der Clique dann angefangen und bei mir war das eben so, dass ich gut vertragen habe. Und ich sage mal aus der Rückschau heute, ohne zu wissen, ob etwas geändert hätte, selten verkatert gewesen. Ich hatte selten irgendwelche Nachwirkungen. Klar kamen die hin und wieder. Aber ich hatte auch schon in jungen Jahren mal einen Blackout, einen Filmriss, sodass ich am nächsten Tag, ich weiß zwar noch, was ich vorher gemacht habe und ich weiß, dass ich morgens in meinem Bett aufgewacht bin, aber wie ich nach Hause gekommen bin, daran kann ich mich heute noch nicht dran erinnern.
Da fehlt was dazwischen.
Da fehlt was.
Ja, das heißt, vielleicht auch leider, ja? Hast du den so gut vertragen?
Wahrscheinlich leider. Sicherlich gab es auch mal so, was Karin vorhin sagte, mal die Begebenheit, nie wieder Alkohol. Mhm. War mal so ein Exzess mit Wodka. Hatten wir 3 Wochen vorgehalten. Dann war ich also auch wieder dabei. Und ja, es gab immer wieder Sachen oder Zeiten, wo ich weniger getrunken habe. Auch in der Ehe dann. Meine Tochter wurde dann 84 geboren. Als ich aufhörte, war sie gerade mal 4,5, 4¾. Und auch die hat es schon mitgekriegt, dass ich getrunken habe. Und das war auch die schlimme Zeit. Also davor gab es dann immer mal Phasen, wenn meine Frau dann mal wieder sagte, oh, du trinkst zu viel. Dann habe ich mal wieder gesagt, okay, dann trinke ich mal ein halbes Jahr nicht. Das halbe Jahr ging auch.
Also es ging?
Das ging, ja. Aber die 5 Monate problemlos. Der letzte Monat war der schlimme. Und ich wusste, es sind nur noch 4 Wochen, 3, 2 Wochen, eine Woche, dann kann ich wieder. Hab dann auch wieder, und ich habe nie wieder solche, die Zeiten, die ich dann immer eingestanden habe, um zu demonstrieren, zu beweisen, dass ich nicht Alkoholiker bin, die wurden immer kürzer.
Ja.
Bis es nachher überhaupt nicht mehr ging.
Und wie war so bei dir in der schlimmsten Phase? Also war das dann auch so, dass du dann auch schon morgens einfach getrunken hast?
Oder? Bei mir auf jeden Fall auch morgens. Ich hatte gerade in den letzten Wochen, ich habe immer noch eine Zeitung morgens gekauft, bevor ich ins Büro gefahren bin. Und ist ja Gott sei Dank verjährt. Ich bin immer Auto gefahren, egal ob ich was getrunken oder nicht getrunken hatte. Und ich bin morgens meine Zeitung holen. Und in den letzten Wochen habe ich mir immer gesagt, heute nur die Zeitung, und ich habe es nie geschafft. Immer mit einem Sixpack Bier, und bevor ich im Büro war, nur 20, 25 Minuten, waren 3 bis 4 Flaschen schon leer. Und dann ging es über den Tag weiter und abends natürlich auch.
Dann also
Bier, so Wein, Sekt und Schnaps, also wie gerade kam.
Und es wurde dann natürlich immer mehr, weil man verträgt dann immer mehr und braucht immer mehr Dosis. Jetzt im Rückblick betrachtet, also Karin sagte gerade, sie hatte private Probleme in ihrer damaligen Beziehung. Kannst du sagen, warum, was war der Grund vielleicht?
Ja, so ein Stück Langeweile, so ein Stück Unterforderung im Job. Ich hatte einen sehr bequemen Job, sehr gut bezahlt auch, aber ich hatte auch viel Zeit, war unkontrolliert, konnte mich im Büro, also von meiner Arbeitsstelle immer absetzen und habe das also auch gemacht. Und ja, meine Kollegen und meine Vorgesetzten sowieso nicht, die waren ja überhaupt nicht geschult. Ich war damals angestellt bei den britischen Streitkräften, das heißt, meine Vorgesetzten waren alle Militärs. Und aber auch die Kollegen, die mich irgendwo gesehen haben, was sie mir später erzählt haben, haben mich nie angesprochen. Mhm. Weil niemand weiß, wie gehe ich mit einem Alkoholiker um.
Aber gemerkt haben sie es schon, wieder im Nachhinein.
Ja, das haben sie mir hinterher erzählt. Mhm. Und das ist dem einen oder anderen, glaube ich, auch gar nicht so leicht gefallen, mit mir darüber zu sprechen.
Naja, klar, da gibt es so eine Schamgrenze immer. War das einfach so das gute Gefühl? Also, dass ja einfach so dieser Alkoholgenuss immer so ein gutes, leichtes Gefühl gegeben hat? Oder
ja,
was?
Das war so, ja, also ich schieße mich jetzt ab, und ich bin ja gerade in der Mittagspause immer rausgefahren mit dem Auto auf irgendeinen Waldparkplatz, Flasche Wein oder Flasche Sekt, die dann alle gemacht, mich kurz mal lang gemacht, und hat mich ja keiner kontrolliert, ob ich eine Stunde oder 2 Stunden weg war.
Und zu Hause, die Frau, was hat die gesagt?
Ja, die Frau, die hat natürlich alles gemerkt, und habe ich 1, 2, manchmal auch 3 Flaschen zugegeben, Bier. Und das hat eigentlich sehr schnell begriffen, es spielt keine Rolle, ob ich 2 Bier getrunken habe oder noch eine Flasche Wein dazwischen war. Das war egal, die konnte ich dann immer zugeben, und na klar hat sie gemerkt. Angeblich auch an meinen Augen.
Und was war dann für dich der Moment? Also hast du einfach von selber gesagt, jetzt reicht's, oder gab es gesundheitliche Probleme, oder hat jemand mal was gesagt?
Ja, sicher nicht. Wie gesagt, im Büro, also im Job, bin ich dann doch mal angesprochen worden. Mein Staff Sergeant, der tut mir heute noch leid, der mit mir reden musste. Bin sicherlich auch mal angesprochen worden, in der Familie angesprochen worden. Aber der Hauptpunkt, warum ich aufgehört hat, war, dass ich Ende 88 eine Bauchspeicheldrüsenentzündung hatte, die richtig heftig, in der ich weit über 5 Wochen im Krankenhaus lag, davon 10 oder 12 Tage auf der Intensivstation. Oh. Und ja, das war so Ende September entlassen, dann ging es wieder gut. Ich habe es also auch, glaube ich, 3 Monate geschafft, nichts zu trinken. Dann kam Weihnachten, Frau, Kind und Schwiegermutter waren in der Kirche, ich zu Hause alleine. Die Flasche Rotwein in der Küche war nachher alle. Ich war voll, Weihnachten war gelaufen. Und 3 Wochen später war ich dann wieder mit einer Bauchspeicheldrüsenentzündung im Krankenhaus. Und da war der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich was machen.
Okay, also
wusste noch nicht was, aber ich musste was machen.
Der Körper hat dann quasi irgendwie gesagt, jetzt geht's nicht mehr weiter.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Karin, wie war das bei dir? Also wer hat da auch mal jemand was gesagt, oder?
Ja, ich wurde in meiner damaligen Abteilung von einer Abteilung in die andere Abteilung verschoben oder weggeschoben. Und weil die Kollegen gesagt haben, die wollen mit einer besoffenen Frau oder angetrunkenen Frau nicht weiterarbeiten. Und ich wurde dann runtergestuft von der Verwaltungsangestellte zur Postarbeiterin.
Okay.
Und die Kollegin, meine Chefin damals, war die erste, die auch damals gesagt hat zu dem Personalchef meines Betriebes, die Frau hat Probleme, hat mich dann, ja, ich sag mal, heute angeschwärzt, sah ich damals. Ne? Und ich war auch der Personalstelle, und dort wurde mir die Frage gestellt, ob ich Probleme hätte oder irgendwie mit dem Alkohol. ja, wir können helfen, wir können sie aber auch entlassen. Und das war mein Punkt, wo ich gesagt habe, nein, wenn du jetzt entlassen wirst, dann hast du keine Wohnung mehr. Und wenn du nur keine Wohnung hast, dann liegst du auf der Straße. Und das als Frau ist ja, okay, das wäre ja nur gar nicht schön.
Also hast du eine Art Existenzangst bekommen und hast gesagt,
ja, genau, und ich war ja da alleine. Und wenn ich dann keine Miete bezahlen könnte oder so. Und da habe ich gesagt, ja, helfen Sie mir bitte. Und so bin ich dann zum Sozialarbeiter unseres Betriebes gekommen. Und dann war da mein Werdelauf mit Therapie. Und das war es dann in der Wege meiner Abstinenz.
Und über die Therapie, die hat auch sofort angeschlagen, ja? Oder gab es da Probleme?
Nein, die 6 Wochen Tagestherapie damals. Er hat zu mir gesagt, der Arzt, wir können Sie, wenn Sie nicht durchhalten mit der Abstinenz, Krankenhausentgiftung, wollte ich nicht. Ich habe eine Tagestherapie gemacht und das hat bei mir schon gewirkt, obwohl die schwerer war, weil ich morgens um 8 hin und um 14 Uhr wieder zurück. Ich war abends dann wieder alleine.
Okay.
Das war eine ganz andere Tagestherapie, wie es jetzt so ist. Aber es war ein schwerer Weg, aber mein Wille, nein, ich möchte nicht mehr, der war größer.
Wo kam der her? Also so ein starker Wille, ist ja bewunderungswürdig.
Na, die Angst vor der Arbeitslosigkeit.
Okay. Und dann hast du es auch geschafft, also die Therapie gemacht, danach wieder zurück.
Ja, gleich wieder arbeiten
und
gewesen.
Dann und dann auch wieder den vernünftigen Job, sage ich jetzt mal, bekommen.
Ja, ich musste viele, viele Wege gehen, um meine Tätigkeit, die ich hatte, wieder zu bekommen. Und es war auch nicht leicht. Man hat mir damals auch viele, viele Steine im Wege geschmissen. Aber naja, ich habe es durchgehalten und habe immer gesagt, es ist egal, was kommt. Zum Saufenkrieg kriegt ihr mich nicht mehr. Das war meine Parole und die hat mich bis zum heutigen Tag durchhalten lassen.
Und auch in einsamen Stunden, wenn du in deiner Wohnung warst, auch damals noch ohne Partner, hast du es durchgehalten?
Ja.
Ja. Was hast du dann gemacht? Also ich meine, es gibt doch so einen Triggermoment. Jetzt hätte ich die Flasche Wein getrunken. Jetzt ist gerade gemütlich. Trinkt man dann Wasser oder was hast du dann gemacht?
Na, ich habe, manche lachen, wenn ich das so erzähle, ich habe mir Tomatensalat gemacht.
Tomatensalat,
und,
naja.
Und habe Tomatensalat, wenn die letzte Scheibe in der Schüssel drin war, habe ich mir neue Tomaten aufgeschnitten und habe Tomatensalat gegessen. In der Zeit, wo ich getrunken hatte, beziehungsweise nachher kam ich auf die Idee mit Joghurt. Und da habe ich mir mal Joghurt geholt. Also ich habe mich beschäftigt mit dem sogenannten Essen, aber noch ein bisschen bewusst. Nicht so viel Schokolade und kein riesenhafte Kaffee, wie manche machen.
Ja, genau, so eine Suchtverlagerung.
Ja, ne? Genau. Ja. Und wenn ich Suchtdruck hatte, dann habe ich Selters getrunken. Und das war damals der erste Tipp, den ich bekommen habe, Selters zu trinken, damit dieser Druck weggeht. Und was ich zuerst erfahren habe, ist kein Alkohol im Haus. Und das war damals meine Rettung, weil ich ja auch alleinstehend war.
Wow, also mit Tomaten, das habe ich jetzt auch noch nicht gehört, aber warum nicht, wenn es hilft? Wunderbar. Und dann bist du auch zum Kreuzpunkt gekommen, da wollen wir dann nachher nochmal drüber reden, wie eure Selbsthilfearbeit so aussieht und wie ihr dann mit der Sucht weiter umgeht. Wir haben auch noch weitere Gäste, würde ich sagen, holen wir jetzt mal Anne und Uwe in die Runde. So, Uwe und Anne sind bei uns. Ihr seid wie lange jetzt in der Potsdamer Selbsthilfegruppe?
Also ich bin ja seit einem guten Jahr da erst.
Mhm. Und Anne, wie ist es bei dir?
Und ich bin vor 2 Jahren hier dazugekommen. Also gute 2 Jahre jetzt.
Bei dir ist es ja insofern jetzt eine andere Geschichte. Du bist nicht als Betroffene da, sondern als Angehörige. Es geht dir um deine Tochter.
Ja.
Erzähl mal, die ist 37 und alkoholsüchtig.
Ja, sie ist mittlerweile Ende 30, also wird jetzt bald 38. Im Oktober 2020 habe ich das erste Mal erfahren, dass sie schwer alkoholkrank ist. Mittlerweile schwerst alkoholkrank.
Was heißt erfahren? Also habt ihr nicht so engen Kontakt, dass du das mitbekommen hättest? Oder?
Also ich gehe mal davon aus, dass sie vorher schon getrunken hatte, aber da kam der erste große Hilferuf. Sie musste ins Krankenhaus, wurde eingewiesen über den Notdienst, hat sich erstmal wieder entlassen. Dann bin ich hingefahren und habe sie nochmal in die Klinik gebracht.
Mhm.
Und das war der Anfang. Und dann kam das immer häufiger. Also sie hat ja auch schon morgens getrunken, konnte dann auch nicht mehr arbeiten gehen. Sie hatte jetzt in den 2 Jahren auch kaum gearbeitet, ganz selten. Sie hat 1-2 Wochen mal gearbeitet, dann war wieder der Rückfall da. Sie musste wieder in die Klinik. Sie war mehrmals in der Klinik. Oft habe ich sie hingebracht. Und ich war dann Anfang 21, sehr verzweifelt. Ich wusste nicht weiter. Ich habe erstmal angefangen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Man kennt es ja nur aus dem Film, aus Büchern oder von anderen. Mhm. Trifft einen ja nicht. Ne? So nach dem Motto, mich betrifft das nicht. Ja, und das war natürlich eine neue Sache, also ein neues Thema, mit dem man sich erstmal auseinandersetzen musste. Ich habe dann überlegt, wie kam es dazu? Wie fühlen sich diese, es ist ja eine Krankheit, wie fühlen sich diese kranken Menschen? Was muss ich machen oder was kann ich machen? Was kann man überhaupt machen als Außenstehender? Ja, und dann habe ich im Internet erstmal recherchiert. Das hat mir aber nicht viel weitergeholfen, weil es ist ja nur die blanke Theorie. Habe dann geschaut, wo kann man hier in Potsdam sich Hilfe holen? Ja, und dann habe ich angerufen, ich glaube beim ASB in Babelsberg, möchte ich meinen. Oder hier beim Seekiez. Ich weiß das nicht mehr so genau. Hatte eine freundliche Frau am Telefon. Und sie hatte mir zwei Telefonnummern gegeben. Und eine davon war von Klaus.
Also bist du in die Selbsthilfe gegangen. Da können wir jetzt auch noch mal drüber reden, wie ihr das in der Gruppe macht. Aber vielleicht noch mal erst zu der Situation. Deine Tochter lebt ja nicht bei dir, nehme ich an.
Nein, sie hat...
Alleine.
Genau,
sie. Ist aber, trinkt immer noch Alkohol oder hatte sie jetzt schon eine Therapie?
Sie hat jetzt zwei Therapien. Also ich muss noch dazu sagen, sie hat auch eine Familie. Sie hat einen Sohn und lebt auch mit einem Partner zusammen. Es ist aber nur eine Wochenendbeziehung. Mhm. Sie ist deswegen in der Woche immer allein. Mhm. Ja, und das war so meine Sorge, ne? Wenn sie dann allein ist, zu Hause in der Wohnung.
Mhm. Na, ja. Wie ist das? Also fährst du dann zu ihr? Habt ihr Kontakt?
Mhm. Ja, es kam oft der Hilferuf. Entweder von ihr oder von dem Partner oder von dem Vater des Kindes. Manchmal auch von ihr selber.
Mhm. Wie ist denn die Situation deiner Tochter? Ist sie jetzt auch so, wie wir es gerade gehört haben von Karin und Klaus, dass sie sagt, okay, ich habe eine Suchtgeschichte, habe es geschafft, oder konsumiert sie noch?
Sie konsumiert noch,
ja. Und hat sie die Einsicht, dass sie was ändern möchte und schafft es nicht? Oder
ja,
hat sie die Einsicht?
Ja, genau. Sie möchte. Und das habe ich ja im vergangenen Jahr sehr deutlich gespürt. Aber sie hat es einfach nicht geschafft. Sie hat jetzt allerdings eine Therapie gemacht, also in einer Klinik, ein Vierteljahr. Das ist dann diese Entwöhnungskur, ne? Ja. Und also jetzt im Moment müssen wir schauen.
Ach so, jetzt ist gerade.
Wir wissen nicht, wie lange sie durchhält, genau. Also, aber sie hat bis vor einem Vierteljahr.
Kam sie auch schon mal mit dir mit in die Gruppe? Weil es kann ja stabilisieren.
Nein,
und helfen.
Das geht rein örtlich nicht, weil sie immer in Berlin ist, ne? Und wenn sie mal hier war, dann war sie dazu nicht in der Lage.
Mhm. Also und in Berlin hat sie aber jetzt auch noch keine Lust gehabt?
Doch, sie hat schon Therapien angefangen. Aber
zur Selbsthilfegruppe ist sie noch nicht gegangen?
Na, ist sie auch schon mal gegangen, aber es hat nur einmal geklappt und dann war ja wieder der Rückfall. Und es wurde immer wieder unterbrochen von ihren Alkoholphasen.
Gut, da reden wir nachher nochmal drüber. Jetzt haben wir Uwe da, du bist bei der Bundeswehr, kommst aus dem hohen Norden, Schleswig-Holstein.
Genau, gebürtiger Hannoveraner, leide mit meinem Fußballverein zurzeit. Und Schleswig-Holstein, ja, bin Beamter, bin Jurist und Beamter bei der Bundeswehr zurzeit, leite ich die Rechtsabteilung Einsatzführungskommando, deswegen bin ich hier. Mein Problem war, ich habe wie Klaus auch, den wir vorhin gehört haben, so mit 13, 14 angefangen, Alkohol zu trinken. Man ist ein cooler Typ, man hält mit, man kann was ab.
Ja.
Also Alkohol war immer dabei. Also
gerade im Norden, muss man sagen, Norddeutschland, ne, wird auch viel konsumiert.
Ja, weiß gar nicht, ob man das so am Norden festmachen kann. Jedenfalls war also am Wochenende Kneipe, Vorglühen, all das, was man so kennt, das war völlig normal.
Ja.
Habe ich auch gar nicht hinterfragt, das gehörte einfach mit dazu. Nicht? Und das ging soweit gut. Dann sind wir nach Schleswig-Holstein gezogen, weil ich da meinen ersten Job bei der Bundeswehr hatte. Da habe ich auch getrunken, aber in Maßen, weil meine Frau immer dabei war. Meine Frau hatte mich erlebt, kennengelernt als Junggeselle und hat schon gemerkt, der trinkt aber ordentlich und hat immer auf die Bremse getreten.
Mhm.
Und da ich meine Ehe nicht gefährden wollte, habe ich dann auch meistens nachgegeben und gesagt, gut, dann trinke ich halt nur ein Bier oder auch gar nichts, je nachdem.
Mhm.
Das klappte alles wunderbar, bis ich war damals im Flottenkommando in Glücksburg, also auch noch heimatnah, konnte jeden Tag nach Hause fahren, das wurde dann geschlossen. Und dann hat man mich versetzt ins Verteidigungsministerium nach Berlin. Und nicht, weil es Berlin war oder das Verteidigungsministerium, aber da musste ich dann natürlich ein Wochenende Ehe führen. Und da war die soziale Kontrolle weg von zu Hause.
Und da bist du in die alten Muster geglitten gerade.
Da bin ich in die alten Muster zurückgefallen und habe ja jeden Abend da getrunken. Flasche Wein, kleine Flasche, also 0,3 Jägermeister und noch ein, zwei Bier. Das war so das Quantum. Um Freitag dann nach Hause zu fahren, zu behaupten, in der Woche nichts getrunken, wie man das so macht. Deswegen kann man zu Hause ja ruhig mal ein Bier trinken.
Ja, genau. Zum Wochenende.
Genau, zum Wochenende. Das hat meine Frau auch eine Zeit lang geglaubt. Ja, und das wurde aber mit der Zeit dann immer mehr und immer schlimmer.
Und kannst du einschätzen, rückblickend jetzt, was war der Grund? Also war das auch, wir haben ja schon einiges gehört, Langeweile, Probleme in der Partnerschaft, was ist es bei dir?
Also ich war, ja, wir hatten Probleme mit der Tochter, die war Leistungsschwimmerin, da gab es ständig Druck und also sehr, sehr gute Schwimmerin und Ärger bis auf deutsche Meisterschaften. Ich war nur in Schwimmhallen, es war also Stress pur und dann auch persönliche Streitereien zu Hause.
Mit der Frau, oder?
Also zwischen uns, Tochter, Frau und mir, bis zu Handgreiflichkeiten, bis dass die Polizei vor der Tür stand. Und also das volle Programm. Und um meine Nerven zu beruhigen, habe ich dann auch mal zum Whisky gegriffen, weil ich einfach dann gesagt habe, jetzt interessiert mich das nicht mehr. Aber alles in allem war ich mehr ein Belohnungstrinker. Also wann immer ich was gemacht habe, 3 Stunden im Garten sieht toll aus, jetzt hast du dir was verdient. Urlaub, toll, Sonne scheint, jetzt geht es dir richtig gut. Und damit es dir noch besser geht, trinkst du jetzt erstmal ein.
Und weil du es auch so gespürt hast, dass es dir besser ging dann, wenn du ein zu sitzen hattest.
Also wenn ich abends zum Beispiel jetzt in der Bude saß, dann wurde die Fernsehsendung interessanter, wenn man was getrunken hat. Die Zeit ging schneller rum. Ja, man wusste was mit sich anzufangen, wenn es auch nur das Trinken war. Aber das war irgendwie, man freute sich schon abends auch jetzt wieder. Ja. Jetzt wieder Wein und dann freut man sich auf den Feierabend und das ging dann so weiter, bis es so schlimm wurde, dass ich die ersten Aussetzer hatte, also und so viel getrunken habe, dass ich nicht mehr zur Arbeit konnte nächsten Tag.
Also es war ja auch täglich dann bei dir. Du hast dann irgendwann
absolut, dieses Quantum täglich? Absolut täglich. Es wurde aber immer schlimmer und im Einsatzführungskommando wurde es dann ganz schlimm, was nichts mit dem Einsatzführungskommando zu tun hat, dass ich oft nachts aufgewacht bin, Entzugserscheinungen hatte, nicht mehr schlafen konnte. Und es dann in meinen besten Zeiten geschafft habe, nachts noch zur Tankstelle zu fahren, um 2 Schnaps zu holen, damit ich überhaupt schlafen kann. Damit diese Unruhe, die furchtbare Unruhe, die man hat, wenn man einen Alkoholentzug hat, wieder weggeht.
Ja.
Und dann kann man natürlich nicht, wenn ich jetzt bis 4 Uhr, 5 Uhr morgens gesoffen habe, dann kann ich nicht als Leiter Rechtsabteilung um 7 da sitzen. Also das.
Nee, das heißt dann so, immer wieder sich telefonisch dann melden, krank melden.
Genau, hatte ich eben Grippe und so weiter, bis meine Frau mir das dann auch nicht mehr geglaubt hat irgendwann. Diese ständigen Grippeanfälle, wo ich sonst immer gesund war und plötzlich habe ich dauernd irgendwas. Und sie wusste ja sowieso, der trinkt, das war immer so in ihrem Hinterkopf.
Der hat's geahnt.
Und dann hat mich meine Tochter mit ihr abgeholt hier einmal, weil nichts mehr ging. Und das Schlüsselerlebnis bei mir war, dass ich mit meiner Tochter im Auto saß, sie ist gefahren und ich wollte was trinken, also Wasser. Und dann setzte Alkohol in Zucker und ich habe es nicht geschafft, diese Flasche Wasser vor ihren Augen an den Mund zu bringen, sodass sie mich füttern musste, wie mein Baby die Flasche gibt. Und das war für mich so entwürdigend, dass ich gesagt habe, also das darf dir nicht normal passieren. Meine Tochter hat immer zu mir aufgeblickt, alles geschafft, alles gemacht, leitende Position, alles toll und dann sowas. Ja, und da habe ich mich entschlossen,
Alkohol. Es muss ja so einen Moment immer geben, ne?
Ja, also das war wirklich, das war das Entwürdigendste, was ich überhaupt hier erlebt habe.
Und wie lief es dann bei dir? Also hast du eine Therapie gemacht?
Also ich habe erstmal eine Entgiftung gemacht, das war aber vor dieser Fahrt. Die haben mich 2-mal abgeholt, das war das erste Mal. Da habe ich Schwerstalkoholiker gesehen, was für mich nicht gut war, weil ich gedacht habe, na, so bist du ja nicht. Du hast ja, also wenn du die anguckst, hast du ja gar kein Problem. Die da rumschreien, ne? Also Halluzinationen haben und so weiter, habe ich gesagt, nee. Mein Arzt hat immer gesagt, ja, die Leberwerte sind nicht ganz so gut, aber kein Problem. Was mich alles immer, obwohl er es natürlich gar nicht wollte, ermuntert hat zu sagen, naja, du kannst ja weiter trinken, ist ja letztlich alles noch gut. Bis dann das zweite Mal, wo meine Tochter mich dann da abgeholt hat mit meiner Frau. Und dann kam noch hinzu, dass meine Frau mir die Pistole auf die Brust gesetzt hat und gesagt hat, wenn das noch einmal passiert, dann sind wir geschiedene Leute im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich hätte dann auch meinen Beamtenjob an den Nagel gehängt, weil ich das nicht mehr hätte verantworten können. Also vor mir selber nicht mehr verantworten können, dass ich eine Rechtsabteilung leite in einem Kommando, wo es auch um Einsätze geht, wo es um, will das nicht dramatisieren, aber um Leben und Tod teilweise geht. Und wenn man da Fehler macht, auch rechtlich, dann ist das nicht so gut. Und das wäre für mich nicht mehr gegangen.
Also du wolltest dann eben auch quasi dein Leben wieder retten, wolltest die Ehe retten?
Ich wollte das bis heute so, die Ehe retten. Ich wollte meinen Job zu Ende bringen, vernünftig, und nicht als Säufer.
Ja.
Nach über 30 Jahren dann aus dem Dienst scheiden und habe dann eine Therapie gemacht in Kiel, eine Tagestherapie, 3 Monate, die bis jetzt hervorragend gewirkt hat.
Aber wie lange ist das her?
Das ist, angefangen habe ich letztes Jahr im Februar und im Mai war sie zu Ende. Ich habe zwischendurch eine Woche mir erkämpft, dass ich Probe arbeiten kann, weil ich wissen wollte, wie ist es, wenn du jetzt wieder in deiner Bude sitzt hier. Und zu meinem größten Erstaunen hatte ich also nicht den Druck oder auch nicht das Verlangen, was zu trinken. Mhm. Weil du vorhin sagtest, man denkt dran, ja, ich denke auch heute, ich denke immer dran, jetzt hättest du das gemacht, jetzt hättest du einen Wein getrunken, das aber bei mir Gott sei Dank bisher nicht dazu führt, dass ich das ernsthaft jetzt in Erwägung ziehe. Mhm. Weil ich weiß, ich habe keine zweite Chance. Und ich kann es auch nicht probieren, sondern am Motto, ein Bier könnte ja gehen, geht vielleicht, aber ich habe keinen zweiten Versuch. Und weil ich das weiß, bin ich bisher relativ stabil, Gott sei Dank.
Also es gibt auch keine Versuchung beim Einkaufen. Überall haben wir auch die Alkoholwerbung, muss man auch sagen, im Fernsehen überall hängt es rum.
Ich rede auch dauernd von Alkohol. Meine Frau sagt schon, du trinkst doch wieder, weil du dauernd von Alkohol sprichst. Das ist, ich verlange von mir, dass ich damit umgehen muss.
Okay.
Wenn ich tanke, sehe ich den Jägermeister, mein Lieblingsgetränk. Mhm. Ich hatte jetzt letzte Woche Grippe, habe gesagt, probiere ich mir wieder die 56 Kräuter, so vom Jägermeister im Spaß. Das mache ich aber nur, um mir selber immer wieder zu beweisen, du kannst drüber reden, du kannst es sehen, du kannst es riechen, ja, es macht dir nichts aus. Und das ist das, was ich von mir verlange, weil ansonsten bin ich verloren. Wenn ich, also jedes Mal, wenn ich einen Jägermeister sehe, in die Versuchung kommen würde zu trinken, ich glaube, dann würde ich es nicht schaffen.
Dann würde es sicherlich auch ganz schnell wieder in die alten Muster zurückgehen.
Das würde sofort wieder in die alten Muster gehen. Ja. Und deswegen,
das kennt man ja immer wieder von vielen Rückfällen. Ja.
Deswegen rede ich viel drüber, aber das wie gesagt, führt bei mir nicht dazu, dass ich ernsthaft jetzt darüber nachdenke, wieder mit dem Trinken anzufangen.
Aber mit deinem Arbeitgeber, also Bundeswehr, in dem Fall hattest du keine Probleme? Die haben nie was gesagt?
Es hat keiner was gesagt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch das gemerkt wurde. Ich habe aber auch auf der Arbeit nie Alkohol getrunken, mit einer Ausnahme. Da musste ich eine Ernennungsurkunde unterschreiben und konnte das nicht mehr.
Okay.
Und dann habe ich eine Flasche Schnaps bei mir im Schreibtisch vom Marinekommando, noch ein Geschenk. Und die musste ich dann ganz schnell ins Auto bringen. Bin dann mit der Flasche zum Auto, habe die so ein Drittel leer gemacht, bin dann wieder zurück und dann ging die Unterschrift wie von selbst. Also
klar,
ne, das war das einzige Mal, wo ich während des Dienstes Alkohol getrunken habe.
Aber Wunder hat es da keiner gemerkt. Jetzt stabilisiert sich sicherlich auch deine Ehe. Also deine Frau unterstützt dich, nehme ich an. Du bist am Wochenende ja wieder in der Heimat, in Schleswig-Holstein. Aber unter der Woche nach wie vor hier in Potsdam. Und deswegen hast du denn auch den Weg jetzt gesucht oder gefunden hier in die Kreuzbund-Selbsthilfe?
Also ich wollte erst nicht. Und dann hat meine Frau gesagt, Mensch, und auch die Therapeuten in Kiel haben gesagt, suchen sich eine Gruppe, das ist ganz wichtig. Dann habe ich einfach, ich weiß gar nicht, ob ich im Seekitz angerufen habe oder in Potsdam, so schön allgemein. Da hat mir die Telefonnummer von Klaus gegeben, der gesagt, komm noch mal vorbei, guck dir das an. Ich habe gesagt, oh, das ist wahrscheinlich ganz langweilig und das machst du einmal und dann hast du eine Schuldigkeit getan, sagst, zu Hause ist nichts.
Genau.
Ich hatte in Kiel meine Selbsthilfegruppe probiert, das war wirklich nichts. Und ich habe noch eine zweite Gruppe sogar dann, weil ich auch gleichzeitig in Werder, wo ich jetzt wohne, angerufen habe und da ist auch eine Gruppe und da gehe ich morgen hin. Also ich habe zwei Gruppen, das heißt montags und dienstags bin ich schon mal beschäftigt. Und dann Mittwoch, Donnerstag. Also, aber wie gesagt, selbst wenn ich die Gruppen nicht hätte zurzeit, glaube ich, würde mich, ich wüsste jetzt nicht, was mich dazu bringen könnte, zurzeit wieder Alkohol zu trinken. Ich sage immer den schönen Vergleich mit der Defense, wenn man Basketballer ist, die Defense muss stehen. Und ich bin mir jederzeit bewusst, dass das immer wieder schiefgehen kann.
Die Gefahren lauern da überall, ne?
Ja, und pass ich so auf.
Wie war es denn dein erstes Mal? Was hat dich denn so besonders diesmal, also der erste Versuch hat nicht so funktioniert, was hat dich denn hier an dieser Gruppe so überzeugt?
Das kann ich eigentlich gar nicht sagen. Es waren einfach nette Gespräche. Mhm. Bei der anderen Gruppe war auch das Problem, da waren nur Personen, die schon 30 Jahre nichts mehr getrunken hatten oder so. Mhm. Das ist dann irgendwie, fühle ich mich da nicht aufgehoben, weil es nutzt mir nichts, wenn einer sagt, vor 30, 40 Jahren, aber hier sind ja auch welche, die noch nicht so lange trocken sind. Und da konnte ich mich eher reinversetzen, deren Geschichten mir anhören, wie die es gemacht haben und fühlte mich einfach besser aufgehoben, hier auch in meiner persönlichen Situation.
Und was gibt dir das? Also wenn du nach Hause fährst wieder, nach Werder dann in dem Fall?
Es gibt mir, ist schwer zu sagen, aber es gibt mir das Gefühl, pass auf, lass nicht nach. Beschäftige dich mit dem Thema immer und immer wieder, rede mit Gleichgesinnten oder mit Personen, die gleichen Probleme haben wie du. Und das sorgt bei mir dafür, dass ich eben, dass meine Defense halt steht und dass ich nicht anfange, mir vorzumachen, ach, pass mal auf, so schlimm ist das nicht. Kannst du ruhig mal wieder ein Bier trinken oder so. Also dafür, denke ich mal, sind die Gruppen für mich gut.
Da wünschen wir dir weiterhin alles Gute, Uwe.
Ja, ich danke dir.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Klaus, ich würde dich gerne nochmal fragen. Uwe ist so ein klassischer Fall natürlich, wo du sicherlich auch ganz viel Mitgefühl haben kannst, weil dich da reinversetzen kannst. Wie ist es denn aber jetzt bei Anne und der Geschichte mit der Tochter? Wie kannst du da helfen als Gruppenleiter?
Wie kann ich da helfen? Indem ich mir versuche, mich selbst an mich zu erinnern, weil ich ja meine Tochter war deutlich jünger. Die war damals, wie gesagt, 4,5. Aber auch da hatte ich gedacht, Mensch, die kriegt nichts mit. Eine Therapeutin, die hat mir sehr schnell den Zahn gezogen. Da habe ich mitgekriegt, dass also auch kleinste Kinder das alles schon mitkriegen, sich bloß nicht artikulieren können. Und durch meine langjährige Zugehörigkeit zu den Selbsthilfegruppen habe ich gerade in den Anfängen viel mit Angehörigen zu tun gehabt. Nicht unbedingt mit Eltern trinkender Kinder, aber auch. Habe da gemerkt, dass gerade diese Menschen teilweise so ein Stück manchmal hinten runterfallen. Die, wie Anne auch, zum Anfang gar nicht wusste, was passiert da überhaupt, was ist das. Und da denke ich, können wir in den Gruppen erstmal die Menschen, die dann zu uns kommen, denen sagen, Alkoholiker sind, wenn sie aufgehört haben, auch ganz liebe und nette Menschen. Und vielleicht auch zu vermitteln, egal was passiert ist, das hat niemand, also ich damals auch nicht in meiner Ehe, habe das nicht gemacht, um meine Frau zu ärgern, zu drangsalieren oder so, sondern das war der Teufel Alkohol, der da das Zepter geführt hat. Und ich denke, diese zu sagen und gerade, auch wenn es bei mir eben nur rein rationell ist und nicht aus eigener Erfahrung ist, denn zu sagen, das haben wir, denke ich mal, hoffentlich nicht zu oft zu Anne gesagt, sieh erstmal zu, dass es dir gut geht in dieser Situation. Sieh zu, dass du klarkommst. Und das ist auch so mein Credo, was ich dann immer sage, es hilft dir nichts, wenn du dich aufreibst, wenn du nachher selber daneben liegst, dann kannst du nämlich auch nicht helfen. Du musst immer sehen, dass du selber das Beste aus dieser Situation für dich erstmal machst. Nur dann kannst du eben in dem Falle der Tochter, im anderen Falle dem Partner oder so dann helfen.
Genau, also man kann ja auch nur Unterstützung und so weiter anbieten. Ja. Derjenige muss ja selber das wollen und auch durch die Tür gehen.
Und welche Erfahrung ich da gemacht habe, wie gesagt, Anna ist nicht die erste Mutter eines trinkenden Kindes, die bei mir in der Gruppe war. Waren auch schon Väter da, weil die Väter komisch, also die Männer verarbeiten etwas rationaler. Bei den Müttern, meine Erfahrung, die sind eben viel emotionaler, viel dichter dran und können dieses Loslassen, nicht fallen lassen, dieses Loslassen noch schwerer umsetzen und zwar eigentlich sogar manchmal wieder besseres Wissen. Und ich kann es irgendwo so ein Stück nachempfinden, wenn jetzt, ich sag mal, Gott sei Dank ist das nicht der Fall, aber wenn meine Tochter oder ich habe auch noch einen Sohn, wenn der irgendwie anfangen würde, ich glaube, ich würde genauso hilflos daneben stehen.
Naja, klar, man kann ja auch nicht so viel machen. Ne? Weil letztendlich, klar, aber man kann unterstützen. Und du hast natürlich die Erfahrung. Anne, was bringen dir denn die Treffen hier in Potsdam? Was nimmst du da mit?
Sehr viel. Also ich habe in der ersten Zeit auch sehr viel gelernt. Überhaupt, was die Suchtkrankheit betrifft, wie der Verlauf ist, wie man es schafft, vielleicht von dem Alkohol loszukommen. Ja, und was Klaus eben sagte, was ganz wichtig ist, ich muss auf mich selber achten. Ich habe ja eigentlich auch ein aktives Leben schon vorher und habe meine Interessen, habe Freundeskreis, habe auch noch meine Eltern, Geschwister. Also ich habe einen großen Familienkreis. Und aber eine Zeit lang hat eben all meine Kraft habe ich dann auf meine Tochter gerichtet. Ne? Und auch diese Erkenntnis, man kann ihr nicht helfen, das kann nur sie selber. Sie selbst muss die Entscheidung treffen. Da können wir noch so viel reden, das kommt ja bei ihr nicht wirklich an. Also es war auch für mich ein langer Weg. Auch das letzte Jahr war sehr schwer. Aber ich schaue jetzt optimistisch in die Zukunft.
Also
und,
konnte dir viel, viel helfen, sicherlich auch die Sicht auf die Dinge ein bisschen verändern. Hattest du dir am Anfang zum Beispiel auch Schuld gegeben? Das ist ja manchmal auch so der Fall, dass Angehörige dann immer denken, Mensch, ist das an mir? Habe ich irgendwas falsch gemacht oder so?
Nein, das nicht. Nein, gar nicht. Sicher, man fragt sich dann, wie konnte das kommen? Aber das ist jetzt ganz unheimlich eigentlich. Es geht jetzt darum, dass sie gesund wird. Und wir haben überlegt, was kann ihr helfen? Ich habe ja auch ab und zu Vorschläge gemacht, habe ja auch viel recherchiert, habe auch in Berlin viel rumtelefoniert, mehrere Stellen angesprochen, habe ihr Vorschläge gemacht. Aber was sie daraus macht, ist dann ihre Sache. Also ich habe so für mich meinen Part versucht. Und letztendlich liegt es an ihr, ob sie gesund wird oder nicht. Aber ich kann mir jetzt sagen, ich habe alles versucht. Und das ist auch für mich wichtig, um für mich auch meine Ruhe wiederzufinden.
Jetzt hast du ja hier in der Gruppe eher mit Betroffenen zu tun. Es gibt auch reine Angehörigengruppen. Wäre das auch was für dich, dass du dich mit anderen austauscht, auch Müttern oder Vätern oder Partnern? Oder findest du das gerade gut, dass du hier auch mit Betroffenen reden kannst, genau, die es geschafft haben?
Ich finde auch sehr gut, dass ich mit Betroffenen reden kann. Ich habe aber auch schon mit Angehörigen gesprochen. Mhm. Einmal die Tochter von Uwe war ja dabei und ich war jetzt mit zu einer Suchthilfe-Tagung, hat mich über den Kreuzbund, dann war jetzt erst vor einigen Wochen in Hermannswerder, war für mich auch sehr gut, diese Veranstaltung, weil ich dann auch in einer Gruppe mit mehreren Angehörigen sprechen konnte und ja, es hat auch nochmal meinen Horizont erweitert.
Okay, vielen Dank. Da würde ich jetzt noch einmal Karin bitte bitten. Karin, dich würde ich auch gerne noch mal kurz nach deiner Selbsthilfekarriere fragen. Wie viele Gruppen hast du so besucht, bis du jetzt hier mit Klaus zusammen nach Potsdam gekommen bist?
Das ist unterschiedlich. Ich habe angefangen mit einer Gruppe, damals in Kreuzberg. Von Marzahn nach Kreuzberg habe dann die Gruppe gewechselt zu einer anderen Gruppe. Dann ist mir... Ja, wie soll ich sagen? Ich habe immer gesagt, warum hat Marzahn, Berlin-Marzahn, keine Selbsthilfegruppe vom Kreuzbund, sondern nur andere. Habe mir dann die Kraft irgendwo hergenommen, ich weiß nicht wo, aber ich habe dann da eine Selbsthilfegruppe gegründet, aus nichts, sondern habe gewartet.
In Marzahn damals?
In Marzahn, ja. Ja, und dann habe ich Klaus kennengelernt. Und bin mit Klaus dann in seiner Gruppe mitgegangen in Klado, in Berlin-Klado. Und damit Klaus hier in Potsdam zum Anfang nicht ganz alleine fährt und nicht hier also alleine sitzt, bis die Ersten kommen, habe ich dann gesagt, ich fahre mit. Und habe gesagt, und wenn es dann die Gruppe so einigermaßen steht, dann gehst du nur noch in deiner eigenen Gruppe. Aber ich fühle mich in dieser Potsdamer Gruppe genauso wohl wie in meiner in Klado oder in Berlin und habe dadurch jetzt zwei, aber ansonsten von Anfang an nur immer eine.
Gibt es einen Grund, warum du speziell zum Kreuzbund damals gekommen bist oder war das eher Zufall?
Nein, es gibt ja in den Krankenhäusern die Vorstellung der Selbsthilfe. Bei mir in der Tagestherapie damals war es nicht in Marzahn. Ich bin zum Kreuzbund gekommen durch meinen damaligen Sozialarbeiter. Der hat zu mir gesagt, Karin, du musst jetzt in eine Selbsthilfegruppe. Nee, habe ich gesagt, da gehe ich nicht hin. Mhm. Und dann stand ich zum einen Geburtstag schon kurz vor Rückfall und habe gesagt, doch, ich suche jetzt mir eine und bin durch ihn, durch meinen Sozialarbeiter damals zum Kreuzbund gekommen nach Kreuzberg.
Und war es dann auch so dieser Moment, dass du, den ja viele schildern, du kamst in so eine Gruppe, dachtest erst, kann es das vielleicht auch Spielfilm? Naja, da sitzen die im Kreis, ne, das muss ich ja nun nicht machen. Oder wie Uwe sagte, da gehe ich einmal hin, Haken hinter und fertig. Und war es dann dieses Erlebnis, dann da mit Gleichgesinnten zusammenzusitzen, das dich überzeugt hat?
Ja, erstmal das. Ich bin aufgenommen worden in der Kreuzbundgruppe. Da hat mich jemand an der Hand gefasst, hat gesagt, setz dich hin, hab eine Tasse Kaffee bekommen oder ein paar Kekse. Und dann hat sich der Gruppenraum gefüllt und dann habe ich von dem damaligen Gruppenleiter gesagt bekommen, guck dir die Gruppe erst mal an, bevor du heute Nein sagst oder irgendwas. Mhm. Aber diese Gruppe hatte mir die Chance gegeben, in den ersten 20 Minuten zu reden zu lassen, was mich alles bedrückt hat. Ich bin mit einem dicken Hals rein und mit einem dünnen Hals wieder rausgegangen, weil ich alles losgeworden bin, was mich die ganzen Jahre bedrückt hat, weil mich ja keiner verstanden hatte damals. Ja, ja. Und diese Gruppe hat wirklich gesagt, erzähl, mach, tu. Es hat mich keiner unterbrochen, nichts. Das ist bei uns die Regel so im Kreuzbund, man unterbricht nicht. Man kann reden, was man möchte, wie der Schnabel gewachsen ist. Und so habe ich meine Geschichte dort von Anfang an erzählt und habe damit auch meine Situation manchmal selbst gelöst, beziehungsweise habe dort unwissentlich von den anderen, weil sie nur von sich gesprochen haben, in Ich-Form, von sich erzählt haben, wie sie es geschafft haben. Und so habe ich mir von jedem bisschen was rausgenommen und mir meinen Weg rausgesucht. Und das war meine Gruppe, die ich dann gesagt habe, ich gucke sie mir nochmal an, ich gucke sie mir nochmal an und war dann viele Jahre dort.
Weil du auch diesen Mehrwert einfach rausziehst, ne? Also Bekanntschaften machst, Gleichgesinnte triffst, vielleicht auch Erfahrungen tauscht man ja aus.
Nicht nur,
ne?
Das Tipps. Gleichgesinnte, ich habe Freundschaften hier gehabt, wo ich dann spazieren gegangen bin mit denen, gerade in den Zeiten, wo, wie sagt man, Wochenende, Urlaub, nicht wegfahren können, habe ich dann mit Freundschaften dann irgendwas unternommen, ja. Vom Kreuzbund oder wenn ich angerufen habe, hast du Zeit, kannst du mit mir reden, treffen wir uns irgendwo. Es war immer irgendjemand da für mich.
Die Selbsthilfe lebt natürlich von den Menschen, die sie machen. Also hier in dem Fall muss man wirklich nochmal sagen, großes Lob an Klaus, der das toll leitet, weil wenn da von der Leitung her das schon nicht stimmt in der Gruppe, dann hört man ja auch häufig, dass die Leute eben wirklich nur einmal reingucken und sagen, nee, muss ich nicht nochmal haben. Also es ist wirklich auch ganz wichtig, dass so ein entsprechendes Klima auch erzeugt wird. Klaus, wenn ihr jetzt euch aber so, wenn keine Neuen dazukommen, dann erzählt ihr euch ja wahrscheinlich nicht immer dieselben Geschichten, die ihr schon kennt. Ne? Wie kann man sich dann so diese Sitzung vorstellen? Werden dann Tipps ausgetauscht? Redet man über die Woche?
Im Prinzip schon, klar. Erzählt man auch, was war an der Woche, wie ist es mir gegangen. Gerade wenn jemand, und Uwe sagte ja, bei uns in der Gruppe hier in Potsdam sind auch viele, die noch nicht so lange dabei sind, die längsten so um die 5 Jahre rum. Ja, dann kommt schon mal eine Besonderheit. Ja, das erste Mal auf Dienstreise, wie gehe ich damit um? Oder ich gehe zum Geburtstag, wie gehe ich damit um? Solche Dinge werden dann erstmal besprochen und sicherlich gibt es dann auch mal den einen oder anderen Gruppenabend, wo nur über Alltägliches gesprochen wird.
Mhm. Also Themen habt ihr immer?
Bisher ja. Wir hatten mal eine Phase, wo wir gesagt haben, ach Mensch, das plätschert jetzt so vor sich hin. Dann haben wir uns mal Gedanken gemacht, haben ein paar Themen gesammelt, die wir dann hätten ansprechen können. Ich bleibe beim Konjunktiv, weil das haben wir bisher noch nie gebraucht. Die Fragen oder die Themen, die habe ich in so einer kleinen Kiste drin, da müssten wir bloß reingreifen. Bisher brauchen wir es nicht. Und es kommt auch immer wieder vor, dass jemand dabei ist, der rückfällig wird. Und dann wird auch darüber gesprochen, vor allem aber immer mit dem Tenor, denjenigen, der nach dem Rückfall zurückkommt, dann wieder zu stützen, zu unterstützen. Mhm. Und unser Tenor ist, oder der erste, was jemand hört, der rückfällig geworden ist, schön, dass du wieder da bist. Dem wird auch das Gefühl vermittelt, dass er eben nicht wieder bei Null anfängt, dass er nicht der letzte Loser, der absolute Loser ist, sondern jeder, der dann wieder zurückkommt, tut ja wieder was. Und ich denke, das ist ein ganz schwerer Weg, immer wieder dann zurückzukommen, sodass das dann ist.
Das ist nämlich auch ganz wichtig, da nicht noch vielleicht noch Vorwürfe zu machen oder Schuld zu weisen, sondern ihn eben zu fördern und zu stützen, klar. Zum Schluss noch gefragt, ihr seid vom Kreuzbund, also Selbsthilfegruppe sucht Kreuzbund hier in Potsdam und die hat ja einen Hintergrund der katholischen Kirche, auch von der Entstehungsgeschichte eher mal Ende des 19. Jahrhunderts. Es gibt ja Blaukreuz, ihr habt einen evangelischen Hintergrund, es gibt die Guttempler, die waren mal eher so ein bisschen freimaurermäßig organisiert, jetzt auch nicht mehr ganz so. Es gibt hier aus Amerika die anonymen Alkoholikergruppen, die sich aber auch mehr oder weniger religiös ein bisschen beziehen. Gibt es irgendeinen Unterschied, Klaus, du bist ja schon lange dabei, in der Arbeit, was macht der Kreuzbund anders oder ist, würdest du sagen, Sucht-Selbsthilfe ist irgendwo Sucht-Selbsthilfe?
Also das Ziel aller Sucht-Selbsthilfegruppen, und ich betone wirklich aller Selbsthilfegruppen, ist ja die Menschen, die dorthin kommen, dazu zu befähigen, ein abstinentes Leben zu führen. Die Wege dahin sind etwas unterschiedlich, teilweise ja, wie man miteinander umgeht. Es gibt ja die beiden großen Strömungen zwischen Monolog- und Dialoggruppen. Wir im Kreuzbund und viele andere verstehen uns als Dialoggruppe, also wirklich auch in Austausch in der Gruppe zu kommen und nicht nur eben seins vorzutragen und dann den anderen zuzuhören. Bei uns dürfen Fragen gestellt werden, wir dürfen nachfragen, wir nehmen Anteil aneinander im Kreuzbund und was für mich damals unheimlich wichtig war, in den Kreuzbund zu kommen, war dieser respektvolle, achtsame, sehr pflegliche, sehr liebevolle Umgang miteinander. Für mich damals auch ein bisschen schwierig, weil ich kannte das aus dem Elternhaus nicht, dass man mich jemand umarmt hat und ja, als ich das dritte, vierte, fünfte Mal dann in die Gruppe kam, da ja, wie alle anderen, dann nicht nur begrüßt per Handschlag, sondern auch schon mit Umarmungen.
Da hast du schon gefreut vorher, ja, auf die Umarmung dann?
Nee, zum Anfang nicht. Das war, also ich bin da immer sehr vorsichtig, immer sehr zurückhaltend gewesen. Auch das wirklich in der Vergangenheit, weil in der Zwischenzeit kann ich es genießen. Eher im Gegenteil, es gibt ja auch immer Menschen, die ich nicht so mag und wie halte ich mir die dann wirklich sprichwörtlich vom Leibe? Gut, das kann man lernen, das kriege ich auch hin. Aber das ist wirklich dieser liebevolle, dieser pflegliche Umgang miteinander. Ich denke, das zeichnet uns ein Stück aus und auch eben die gemeinsamen Gruppenabende Betroffene und Mitbetroffene. Und zwar egal, ob nur Partner oder wie wir einen Tag hatten, mit trinkenden Kindern. Oder was ich auch schon mal hatte, ist, dass ein Kind die trinkende Mutter in die Gruppe begleitet hat.
Also ist alles möglich.
Alles möglich.
Jeder kann kommen. Und eins muss man auch noch mal sagen, man muss auch nicht Mitglied der katholischen Kirche sein. Du selber bist ja evangelisch, ne?
Ich selber bin evangelisch. Und ich sage mal gerade hier in Berlin und Brandenburg, wir wissen alle, die Zugehörigkeit zu den christlichen Kirchen, beide zusammen liegen, glaube ich, so bei 15-16% hier in Berlin-Brandenburg.
Und wird auch immer weniger.
Auch immer weniger. Und auch im Kreuzbund muss man nicht katholisch sein, um sich dort zu engagieren. Und also auch Vorstandsämter zu bekleiden.
Also man kann einfach mitmachen und jeder muss dann auch selber sehen, ist die Gruppe die richtige für mich? Wie ich schon sagte, die Menschen machen eigentlich die Musik, gerade in der Selbsthilfe. Man muss gucken, ob man mit denen klarkommt, ob die Geschichten passen und ob man sich wohlfühlt. Und wenn man sich wohlfühlt, dann sollte man immer wieder kommen. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Ich gehe mal die Reihe durch, von links nach rechts sitzen jetzt hier. Also Klaus, den wir gerade gehört haben, seine Frau Karin, Uwe hat seine Geschichte erzählt und Anne hat über ihre Tochter berichtet. Herzlich willkommen, schön, dass ihr bei uns wart. Vielen Dank auch für eure Offenheit und für eure Geschichten und alles, alles Gute für die Zukunft. Ja, das war also HelpFM, diesmal wieder zum klassischen Thema Alkoholsucht. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Oliver Geldener und bis zum nächsten Mal.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.